Hallo liebe Leute, ich bin's nochmal, Sophie Passmann. Ein letztes Mal gibt's hier an unserem Herzensort, dem Sunset Club, die zweite Folge von meinem neuen Solo-Podcast, der Sophie Passmann-Podcast. Wenn ihr reinhört, freue ich mich sehr. Und wenn es euch gefällt, dann müsst ihr ab jetzt rüber zu der Seite von meinem Podcast, weil das letzte Mal ist, dass hier noch ein kleiner Einblick gepostet wird. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr rüberkommt und die Glocke abonniert, wie man bei uns sagt. Oh, bump it up. Den wollte ich mit euch teilen. Und falls ihr euch jetzt fragt, Sophie, warst du gestern feiern? Nee. Ich war in meinem Leben nie feiern, aber ich habe trotzdem einen Ohrwurm von Pump It Up. Von wem ist Pump It Up? Von wem ist Pump It Up? Kommt nix. Vielleicht habe ich mir auch nur ausgedacht. Vielleicht verliert ihr den Verstand, aber ihr seid live dabei. Bei der zweiten Folge von der Sophie Passmann Podcast. Und ich muss gestehen, ich bin deutlich nervöser vor der zweiten Folge als vor der ersten. Das hat diverse Gründe, über die wir heute reden werden. Bevor wir reinstarten, für alle, die den Podcast auf YouTube gucken, es wird euch aufgefallen sein, für alle, die es nicht auf YouTube gucken, ich beschreibe es euch, so wie ich es letzte Woche beschrieben habe. Letzte Woche hatte ich noch einen Anzug mit Krawatte an und habe mich in dem Moment gefühlt wie ein Kommunionskind, das ein bisschen zu viel bei Mad Men mitgeguckt hat, als die Eltern das geguckt haben. Ich habe den 180 gemacht und habe jetzt heute den Kapuzenpulli an. Was sich wiederum anfühlt, ich war mal vor Jahren auf einem Trettmann-Konzert in Köln, da habe ich noch als Autorin gearbeitet und der Kollege, mit dem ich dahin bin, hat mich angeschaut, mein Outfit angeschaut und hat gesagt, du siehst aus wie eine Zivilpolizistin, die auf Drogenfahndung ist. Weil ich dachte, was zieht man auf einem Hip-Hop-Konzert an? Woo! Und dann hatte ich eine Jogginghose an und einen Hoodie. Und ich trage keine Hoodies. Ich bin keine Hoodie-Person, aber jetzt habe ich heute einen Hoodie an. Vielleicht wird es noch ein paar Folgen dauern, bis ich mich zurechtgefunden habe in dem Outfit, in dem Studio. Aber ist okay, weil ich das mit euch gemeinsam mache. Ich möchte mich erstmal bedanken für wirklich viele nette, aufmunternde Nachrichten zu der ersten Folge. Das bedeutet mir wahnsinnig viel, dass mir Leute geschrieben haben und ihre Gedanken zu der ersten Folge mir gesagt haben. Es bedeutet mir auch, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr diese Reise mit mir angehen möchtet. Ich weiß natürlich, was dieser Podcast ist, aber dieser Podcast wird auch von uns gemeinsam zu einer Sache gemacht in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich will noch ein paar Sachen, die manchmal als Frage kamen, erklären, die mir wichtig sind. Es wird in diesem Podcast keine Spoiler geben. Es gab ein paar verschämte Nachrichten, ob man denn die letzte Folge hören könnte, wenn man Severance zum Beispiel noch nicht geguckt hätte. Ich habe überhaupt kein Interesse an Spoilern. Ich werde nicht spoilern. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte zu spoilern, wären so Filme, die 30 Jahre alt sind. Manchmal passiert das, dass man über so einen Film wie Fight Club redet und dann sagt man, wie Fight Club endet, was ich jetzt nicht tun werde. Und dann schreiben einem Leute und sagen, nein, wir wollten Fight Club letzte Woche gucken. Wenn ihr jetzt bisher Fight Club noch nicht geguckt habt, dann habt ihr auch nicht verdient, nicht gespoilert zu werden. Das und so Weltliteratur, die es seit 150 Jahren gibt. Also wenn ich jetzt irgendwann mit euch über Krieg und Frieden reden würde oder die Ilias, dann würde ich sagen, wie es ausgeht. Die Ilias geht übrigens so aus, dass Dumbledore stirbt. Aber ansonsten wird es keine Spoiler geben. Und die andere Sache, die ich sagen möchte, ist, dass es Verwirrung bei einigen, bei manchen, bei wenigen. Es gab Nachfragen, ob ich denn jetzt wirklich jede Folge alleine bin. Und das ist erstmal der Plan. Ich bin jede Folge alleine. Und es gab Sorge bei einigen Menschen, ob mir dann nicht die, Zitat, anderen Perspektiven fehlen. Und ich glaube, ich habe mir, bevor wir diesen Podcast angefangen haben, nie darüber Gedanken gemacht, weil ich ehrlich sagen muss, also mein eigentlicher Job war mal Bücher schreiben und wenn man sagt, oder auch Texte schreiben für die Zeitung und wenn man hauptberuflich schreibt, dann sitzt man den ganzen Tag mit sich alleine in einem Raum und denkt über Sachen nach und am Ende kommt dann Text bei raus und den lesen Leute dann. Und ich möchte euch versprechen, dass ich nicht mit mir diesen Podcast alleine mache, weil ich denke, meine Perspektive ist die einzige, die wichtig ist, sondern eher, weil ich mich davor im besten Falle schon mit Leuten unterhalten habe über andere Perspektiven. Das dazu. Und jetzt fangen wir mit der eigentlichen Folge an. Und ich habe ein paar Tage gebraucht, um zu überlegen, warum ich vor dieser Folge so viel nervöser war als vor der ersten Folge. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass zweite Sachen sind gruseliger als erste Sachen. Ich hatte auch nie Angst vor ersten Dates. Weil wenn man sich trifft und dann mag man sich nicht, dann hätte man sich auch nicht gemocht, wenn man sich mehr Mühe gegeben hätte. Und ich glaube, so war es für mich mit der ersten Folge von diesem Podcast. Natürlich habe ich mich vorbereitet, aber ich habe auch gedacht, wenn Leute da reinhören und nichts damit anfangen können, dann hätten sie auch nichts damit anfangen können, wenn ich mir mehr Mühe bei der Zusammenfassung von einem Film gegeben hätte. Und jetzt in der zweiten Folge gibt es auf einmal Erwartungen. Und ich finde, Erwartungen sind eh ganz, also ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Erwartungen, seit ich im Internet arbeite, weil Leute einem irgendwann sehr gerne sagen, dass man Erwartungen enttäuscht hat. Und meistens ist es so, dass man diese Erwartungen gar nicht absichtlich geschürt hat. Aber Leute hören sich dann zum Beispiel so eine zweite Folge von einem Podcast an und denken potenziell, ah, ich hatte mir aber vorgestellt, dass sie jetzt jede Folge über The Substance redet. Und deswegen war ich nervös und habe dann gemerkt, ah, das ist ja eigentlich ein gutes Thema. Das ist eigentlich ein gutes Thema für eine zweite Folge, weil zweite Sachen in der Popkultur ein Thema sind. Zweite Alben ist mir da sofort eingefallen, weil ich das selber auch schon hatte, dass ich enttäuscht war zum Beispiel von dem zweiten Album von einer Musikerin. Billie Eilish fällt mir da ein. Billie Eilish ist mir als allererste eingefallen. Es gibt sogar so kultige Männer-Musikmagazine. Rolling Stone zum Beispiel hat eine Liste gemacht mit den besten zweiten Alben aller Zeiten. Das ist irgendwie ein Riesending. Und deswegen habe ich gedacht, ich möchte heute über Enttäuschungen sprechen und über Enttäuschungen in der Popkultur. Ich möchte über Billie Eilish reden. Ich werde über Dokumentationen reden. Ich habe die Doku über Lars Eidinger geguckt. Nicht deswegen, sondern zufälligerweise. Und dann ist mir aufgefallen, dass Lars Eidinger perfekt in dieses Thema reinpasst. Ich habe ein super weirdes NDR-Format geguckt. Das heißt Die Paartherapie. Und es handelt genau davon. Und ich muss Leute finden, mit denen ich drüber reden kann. Deswegen will ich mit euch drüber reden. Und Conan O'Brien war in Wien, Leute. Wenn ihr diesen Podcast gehört habt letzte Woche und dachtet, ah, oh, sie wird wahrscheinlich nicht viel, ich werde jeden Anlass nutzen, um über Conan O'Brien zu reden. Conan O'Brien hat nicht nur einen sehr wichtigen Preis letzte Woche gewonnen, der ist auch in Wien. Was bedeutet, dass mir Conan O'Brien so nah ist wie noch nie. Und über all diese Dinge möchte ich reden und ich möchte anfangen mit Billie Eilish. Billie Eilish hat das Pech gehabt, ein fantastisches erstes Album rauszubringen. Ich glaube mittlerweile, das ist eine der schlechtesten Sachen, die einem passieren kann, wenn man ein phänomenal gutes erstes Album rausbringt. Ich glaube, Billie Eilish war 15 oder 16, als die ihr erstes Album oder ihr erste EP rausgebracht hat. Und dann gab es so die ersten Zeitungsartikel über Billie Eilish und dann hat man sich dem so angenähert. Und ich erinnere mich gar nicht mehr, wann ich mir das erste Mal was von Billie Eilish angehört habe. Ich wusste nur, in dem Moment wusste ich, ah, okay, das ist jetzt meine Lieblingsmusikerin für die nächsten 5 Jahre. Und dann bin ich da mit so einer Hyperfixierung in dieses Billie Eilish-Thema rein, wie ich das gerne mache. Im Moment ist es Taylor Swift seit ein paar Jahren, früher war es Billie Eilish. Und dieses erste Album war so teenagerhaft und so doll und so lustig und so seltsam, dass man eigentlich, wenn man sich das erste Mal das angehört hat, gemerkt hat, irgendwas Großes passiert hier, was nur alle paar Jahrzehnte in der Popkultur passiert. Ich kann euch wirklich nur raten, hört euch mal dieses Album an, das da heißt When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Erstes Album von Billie Eilish. Ich finde wirklich, man kann nicht immer alle Pop-Alben von vorne bis hinten hören. Es gibt auch einfach oft Pop-Alben, da sollte man sich auf die im besten Falle drei, vier Singles konzentrieren. No Skips. Es gibt keine Songs, die man skippen möchte beim ersten Album von Billie Eilish. Und dann war Billie Eilish auf einmal ein Weltstar und man hat sich alles von der angeschaut und ich würde sagen, das, was Billie Eilish geschafft hat, war, die war authentisch. Und authentisch ist ein furchtbares Wort, aber authentisch sein und Leute enttäuschen gehört quasi zusammen. Weil, wenn man sich so zeigt, wie man ist, dann kommen Leute einem näher. Das klingt jetzt erstmal irgendwie ein bisschen abstrakt, aber Billie Eilish hat immer gezeigt, wie sie wirklich ist. Die hat sich angezogen, wie die sich anziehen wollte. Die hat in Interviews geredet, wie die reden wollte. Wenn die keinen Bock hatte, Interviews zu geben, dann hat man ihr angemerkt, dass sie keinen Bock hat, Interviews zu geben. Und das ist authentisch sein. Ich habe das Gefühl, wir haben mittlerweile so eine irgendwie verromantisierte Idee von authentisch sein, weil man immer sagt, ich möchte, dass meine Lieblingsinfluencerin sich authentisch zeigt. Und wenn die dann mal sich authentisch zeigt, indem sie sagt, ich habe keinen Bock aufzustehen und ich habe keinen Bock zu verreisen, weil ich möchte lieber zu Hause bleiben. Und dann, wenn man sich also authentisch zeigt, dann gibt es halt auch Reaktionen im Internet, die sagen, wie kannst du nur? Wie undankbar kann man sein? Du bist schon Influencerin. Sei mal ein bisschen dankbarer. Also es ist schwierig, sich authentisch zu zeigen, obwohl Leute immer behaupten, dass sie authentische Leute sehen wollen. Und Billie Eilish hat es durchgezogen. Und in den ersten Jahren, würde ich sagen, erinnere ich mich an keine Situation, in der Billie Eilish wirklich aktiv unauthentisch war. Die hat sich keine Mühe gegeben, nett zu sein, wenn sie keine Lust hatte, nett zu sein. Ich habe sie mal interviewt sogar, was auch der weirdeste Flex aller Zeiten ist. Manchmal erinnere ich mich dran, dass ich mal Billie Eilish interviewt habe und bin so, wie weird ist dein Leben, Sophie? Ich habe die mal vor ein paar Jahren, als sie auf dem Lollapalooza hier in Berlin aufgetreten ist, interviewt und da jetzt mache ich so Steven Gätchen auf dem roten Teppich in Hollywood im Hintergrundinformationen. Sie ist wirklich so, wie man sie aus dem Fernsehen kennt. Billie Eilish ist wirklich so, wie man sie aus dem Fernsehen kennt. Die saß da einfach und war halt ein Teenager und war auch ein bisschen so ein, die hat keinen Hehl daraus gemacht, dass sie schon weiß, dass sie die berühmteste 16- oder 17-Jährigste ist, die man auf der Welt hat. Und ich war irgendwie kurz sauer auf eine Art, weil ich dachte, du musst doch jetzt so sein, wie man sich so krasse Stars vorstellt, nämlich ganz bescheiden, ganz liebend. Das, was man gerne rumerzählen würde. Wenn man jemanden auf der Straße trifft, dann will man, oder also wenn man irgendeinen Star auf der Straße trifft, dann will man seinen Freunden danach erzählen können, ganz nett, ganz bodenständig, ganz liebenswürdig. Und Billie Eilish war liebenswürdig, aber die war kein bisschen gekünstelt, thank you so much for being here. Thank you so much. Thank you for having me. So war sie nicht. Sie war einfach irgendwie eine stinkreiche 17-Jährige, die zufällig das krasseste Album aller Zeiten rausgebracht hat. Und dann kam das zweite Album, beziehungsweise alle haben darauf gewartet, dass das zweite Album kam. Und ich hatte in den Monaten, bevor Billie Eilish ihr zweites Album rausgebracht hat, richtig Angst. Ich hatte Angst, dass ich es nicht mag, weil ich wollte nicht enttäuscht werden von einer Musikerin, die mir super wichtig war. Ich wollte aber gleichzeitig auch gar keine Erwartungen haben, was man aber eben hat. Genauso wie ihr jetzt Erwartungen in der zweiten Folge habt, habe ich Erwartungen an zweite Alben von Leuten. Und dann kam das zweite Album, das hieß Happier Than Ever. Und es gibt einen knallermäßig guten Song auf diesem Album, der heißt Happier Than Ever. Und es gibt auch noch ein paar andere knallermäßig gute Songs, aber selbst Hardcore-Fans haben sich dieses Album angehört und gedacht, hat nicht sollen sein, gell? Und das ist das Gruselige an so zweiten Sachen. Man hat nur den Vergleich mit der einen, vielleicht aus Versehen großartigen Sache. Mittlerweile, nachdem Billie Eilish nochmal ein Album rausgebracht hat, weiß man halt, die kann sehr gut Musik machen und das zweite Album ist vielleicht nicht für jeden was. Aber ihr hört euch jetzt diese zweite Folge an und wenn ihr die zweite Folge ein bisschen weniger mögt, dann habt ihr nur den Vergleich zu der ersten Folge. Genauso ist es bei Alben. Bei Büchern ist es übrigens genauso. Und daher kommt dieses, daher kommt, glaube ich, meine Anxiety. Ich habe dann, als sie rauskam schon, mir die Doku über Billie Eilish angeguckt, was auch übrigens eine, das war auch eine Sache, das war authentisch, aber die ist halt auch authentisch durchgedreht, wenn es darum geht, sich zu zeigen. Kein Star hat, glaube ich, so viel von seinem Leben am Anfang seiner Karriere gezeigt wie Billie Eilish. Also die hat ihr erstes Album rausgebracht und das erste, was sie gemacht hat, war eine Doku, sich einfach von einem Doku-Team begleiten zu lassen, was super spannend war, wo man aber auch durchaus sagen könnte, warte doch noch zehn Jahre, zum einen weißt du dann vielleicht besser, ob du diese Doku draußen haben willst und zum anderen, vielleicht ist es auch noch gar nicht so spannend, vielleicht, da kommt dann diese komische deutsche Bescheidenheit, man will immer, dass Leute bescheiden sind. Ich habe das geguckt und dachte, bist du schon spannend genug für eine Doku, Billie Eilish? War sie natürlich. Diese Doku gibt's immer noch auf, ich hoffe, sie gibt's immer noch auf Apple TV und das Ziel von Dokus ist ja, dass man die Leute authentisch zeigt. Man möchte eine Doku gucken in der Hoffnung, dass man näher an Menschen ranrückt, als sie eigentlich erlauben. Man sucht als Zuschauer bei einer Doku immer nach diesen kleinen Momenten, nach so Szenen, nach einzelnen Augenaufschlägen, nach ganz kleinen Interaktionen, wo man sich einbilden kann, mehr gesehen zu haben über diese Person, als diese Person einem zeigen möchte. Deswegen bin ich zum Beispiel auch kein großer Fan von diesen ganzen Netflix-Dokus, die alle paar Minuten rauskommen, weil das sind ja meistens Dokus, die selbst produziert wurden von der Person, die, über die die Doku geht. Also die große Michael Jordan-Doku, die große David Beckham-Doku. Das sind ja, die sitzen ja selber, wenn sie wollen, mit im Schnittraum und können genauso viel zeigen, wie sie zeigen wollen. Und Billie Eilish hat sich einfach gesagt, folgt mir mal, filmt mal mit und wenn ich Liebeskummer habe, könnt ihr da gerne die Kamera draufhalten. Und wenn ich noch verkabelt bin, könnt ihr auch gerne einfach nur zeigen, was ich da im Nebenraum gerade weinend meinem Bruder erzähle. Und das war für mich immer eine der größten Stärken von Billie Eilish, war aber auch eine der Sachen, die mir am meisten Angst gemacht hat, dass die scheinbar überhaupt keine Angst hatte davor, sich authentisch zu zeigen. Und ich hatte da jahrelang, ich habe da bis heute, glaube ich, immer noch Angst vor. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann ein so junger Mensch schon so okay mit sich sein? Weil für mich gehörte das total zu meinem Leben mit 18, 19 und auch in meinen 20ern, dass ich mich eigentlich für die Hälfte von den Sachen, die mich ausmachte, geschämt habe und versucht habe, eine völlig andere Version von mir zu zeigen und eine völlig andere Version zu sein, als die, von der ich dachte, dass ich sie bin. Und man kann einfach Billie Eilish dabei zugucken, wie sie gerade die dollen Sachen an sich zeigt und einem Filmteam erlaubt, ihr zu folgen, wie sie beim Coachella zum Beispiel verzweifelt versucht, ihren damaligen Freund an die Strippe zu bekommen, der mit ihr auf dem Coachella ist. Also das schon ist die schlimmste Sache. Eigentlich kann die Überschrift von dieser Folge auch sein, Männer sind manchmal ganz schön furchtbar, weil darum wird es später noch mehr gehen. Weil sie war damals mit einem jungen Mann zusammen, der mit ihr aufs Coachella gegangen ist, schön auf ihren Nacken Gästeliste. Und als die dann beim Coachella waren und sie vor ihrem Auftritt versucht hat, ihn an die Strippe zu bekommen, weiß ich auch nicht, warum ich das auf einmal sage, ihn anzurufen, hat der sie so geghostet und ist mit seinen Freunden einfach auf dem Coachella gewesen und hat einfach seine Freundin ignoriert. Und seine Freundin war halt Headlinerin vom Coachella. Und das sind dann diese Momente, wo man nichts über Billie Eilish lernt, sondern eher denkt, du kannst selbst Headliner auf dem Coachella sein und irgendein ungepeelter Mann wird es trotzdem schaffen, dir eine richtig schlechte Zeit zu bescheren. Und ich habe, als ich diese Doku das erste Mal geguckt habe, habe ich Rotz und Wasser geheult. Und zwar, weil mich das so berührt hat, Billie Eilishs Eltern zu sehen, wie die mit Billie Eilish umgehen. Und es sind, man kann das wirklich schwer beschreiben und ich will es auch gar nicht beschreiben, weil ich möchte euch wirklich ans Herz legen, sich irgendwann mal diese Doku anzugucken. Selbst wenn ihr, gerade wenn ihr euch nicht besonders für Billie Eilish interessiert oder das eins von diesen Pop-Phänomenen ist, was euch bisher nicht so richtig eingeleuchtet ist, was man an der so toll finden kann, gerade dann ist die Doku echt berührend, weil sie macht's einem auf eine, das meine ich wirklich als was Positives, sie macht's einem nicht leicht, sie zu mögen. Sie versucht nicht gemocht zu werden, sie versucht nur sie selbst zu sein. Und das ist nochmal wahnsinnig beeindruckend für eine 17-Jährige, ist auch wahnsinnig beeindruckend für Menschen in jedem Alter. Und ich finde, man kann das mühelos auf die Eltern schieben, die einfach so beeindruckend gut damit umgehen, dass ihre Tochter auf einmal weltberühmt ist und deutlich reich, also dass die sich auf einmal Sachen leisten kann, die die Eltern sich nicht leisten können, dass die auf Welttour geht, dass die aber gleichzeitig auch Liebeskummer hat und depressiv ist und super auch den normalen Teenager-Pathos haben will, den man so hat und wie die Mutter so navigiert, was ist jetzt gerade Songwriting, was ich eigentlich sofort zu einem Jugendtherapeuten schicken müsste und was ist Songwriting, dass ich so wegnicken muss, weil ich denke, naja, Mai, sie ist halt jetzt ein Popstar. Und da muss man zwischendurch vielleicht mal ein düsteres Liebeskummer-Lied schreiben. Und ich habe diese Doku damals gesehen und habe für mich das so abgespeichert als, wahrscheinlich kann man auch sich nur so authentisch zeigen, wenn man so Showbiz-Übereltern hat, die auch ihr ganzes Leben von jetzt auf gleich über den Haufen werfen, nur um nur noch für ihre Tochter zu leben. Also man merkt schon auch, diese ganze Familie ist jetzt nur noch eine, ich möchte nicht zu nahe treten, wahrscheinlich machen sie noch andere Sachen, irgendwie einmal im Jahr mega Thanksgiving und so, aber im Grunde ist es halt jetzt eine Billie Eilish-Familie. Die Eltern sind hauptberuflich Billie Eilish-Betreuer und der Bruder ist hauptberuflich Billie Eilish-Produzent. Und irgendwie scheint es aber trotzdem diesem Kind einen Safe Space geboten zu haben. Und ich glaube, deswegen fühle ich mich selber auch so ertappt in so Momenten, in denen ich denke, wahrscheinlich jetzt könnten Leute enttäuscht sein von was ich mache. Weil ich dann merke, ich habe keine andere Wahl, als mich einfach so zu zeigen, wie ich bin. Ich habe heute keine andere Wahl, als mit euch über die Tatsache zu sprechen, dass ich nervös bin wegen der zweiten Folge. Und dann können Leute denken, oh, das ist aber ganz schön neurotisch von ihr, aber das ist halt, das bin halt ich. Ich bin halt sauneurotisch und möchte, dass Leuten gefällt, was ich mache. Das können dann Leute unsympathisch finden oder nervig, aber das Risiko muss ich eingehen. Man kann sich gerade, glaube ich, wenn man irgendwas macht, um Leute zu unterhalten oder Leute zu inspirieren oder Leute zu bewegen, in welcher Form auch immer, hat man irgendwann keine andere Wahl mehr, als sich halt so zu zeigen, wie man ist. Ich musste eben, als ich über diesen Ex-Freund von Billie Eilish geredet habe und gesagt habe, dass das Überthema der Folge ist. Eigentlich wollte ich wann anders drüber reden, später in der Folge, aber ich kann mich nicht weiter konzentrieren. Ich muss es mit euch teilen. So, ich habe vor ein paar Wochen eine Doku geguckt, die heißt Die Paartherapie. Die erste Staffel davon, das läuft beim NDR. Und ich habe manchmal so öffentlich-rechtlichen, also ich bin ja selber beim Öffentlich-Rechtlichen, falls das einige von euch nicht wissen. Ich bin beim ZDF. Aber trotzdem habe ich manchmal so Phasen, wo ich denke, ich will jetzt was haben für meinen Rundfunkbeitrag. Ich scroll dann manchmal so durch die Mediathek und denke, ich will jetzt was finden, was mich unterhält. Und dann scroll ich so durch die Mediathek, weil ich denke, jetzt bin ich mal dran. Also ich habe dann so einen richtigen inneren und das von meinen GEZ-Gebühren Menschen und dann gucke ich mir einfach auf Teufel komm raus irgendwas in so einer öffentlich-rechtlichen Mediathek an und das ist manchmal toll und manchmal auch ein Griff ins Klo. Und vor, würde ich sagen, weiß ich nicht, 2 Jahren oder so kam eine NDR-Show raus, die hieß Die Paartherapie. Und das ist genau das. Es ist ein Paar, also es ist nicht gescriptet, das sind echte Paare und ein echter Paartherapeut. Und dann werden da so Paartherapie-Sessions mitgefilmt. Und ich liebe, also ich bin da bin ich einfach ein ganz normaler Power-Millennial. Ich liebe Paartherapie. Ich liebe Therapie. Und wenn ich dann höre, dass man Therapeuten dabei zugucken kann, wie sie echte Menschen therapieren, denke ich direkt, aha, da will ich gucken, ob andere Leute noch bekloppter sind als ich. Und dann habe ich da reingeguckt und das ist, man begleitet da so 4 oder 5 Paare über 6 Folgen. Und da kam jetzt die neueste Staffel von raus, vor ein paar Wochen. Und dann habe ich war in Köln im Hotel und das kann man sich dann so, diese 6 Folgen kann man sich ganz gut hintereinander angucken, weil jede Folge auch nur so 20 Minuten lang ist. Und dann habe ich mir diese Folgen angeguckt und ich hatte davor schon auf TikTok Werbung gesehen für diese zweite Staffel, weil es ein Paar da gab, was, naja, Publikumsliebling ist ein starkes Wort. Es ist auf jeden Fall ein Paar, das sich über Tinder kennengelernt hat, beide so würde ich sagen in ihren 50ern und waren früher große Swinger und haben alles ausprobiert, was sie irgendwie jemals ausprobieren wollten im Bett. Und deren großes Problem ist aber, dass sie jetzt keinen Sex mehr haben, obwohl sie sich eigentlich, die Beziehung hatte am Anfang, sagen wir es mal so, ein Ficky-Ficky-Schwerpunkt. Das ist Paartherapie-Sprech, das ist Fachsprache aus der Psychologie, Ficky-Ficky-Schwerpunkt. Und er hat aber irgendwann, konnte aber keine Erektion mehr bekommen. Und das war natürlich eine Sensation auf TikTok. Da haben aber diese Accounts, die so einen Ausschnitt aus einem Film oder sowas zeigen und drunter läuft der Subway-Surfer. Die Leute, die diese Accounts betreiben, die haben da aber sofort, sind aber ganz schnell sind die da in die Produktion gegangen. Und deswegen habe ich mir die Hälfte im Grunde von diesen Sachen schon angeschaut auf TikTok. Und dieses Paar, und das hat mir wirklich das Herz gebrochen, dieses Paar hat im Grunde das Problem, dass er keine Erektion bekommen kann und er selber auch formuliert, das hat damit zu tun, dass er sagt es nicht so, aber im Grunde sagt er, das ist jetzt die erste Frau in meinem Leben, die ich wirklich liebe und respektiere und irgendwie finde ich das ungeil. Oh, okay. Willst du das nochmal umformulieren oder? Nee, das ist okay, dabei bleibst du. Okay, cool, das ist, also kriegst du keine Erektion, weil du echte Gefühle für sie hast und sie auf Augenhöhe wahrnimmst. Okay, cool, das ist ein Upturn für dich offensichtlich. Und das musste diese arme Frau schon über sich ergehen lassen. Und dann nähern die sich im Grunde immer weiter den Problemen. Und die Problemlösung in der Staffel ist dann für diese arme Frau, dass der Therapeut sagt, naja, also du hast keine andere, also muss ich einfach damit abfinden. Muss ich halt damit abfinden, dass du, also und sie haben schon seit 6 Jahren, glaube ich, keinen Sex mehr. Und sie leidet darunter nicht nur, weil sie den Sex vermisst, sondern auch, weil sie vermisst, irgendwie von ihrem Mann gewollt zu werden. Und dann sitzt dieser Therapeut da, nachdem der Mann gesagt hat, ich kriege einfach keinen hoch, jetzt wo ich die respektiere. Wenn das einfach so witzig, das müsste man aus mir raus waterboarden, im Fernsehen erst recht. Und dann setzt sich dieser Mann hin und sagt, ich find's ungeil. Das ist eine richtig tolle Frau, finde ich nicht sexy. Und nachdem diese arme Frau sich das anhören musste, ist der Vorschlag von Paartherapeuten, finde ich doch damit ab. Also das sagt er nicht so, reiß dich zusammen. Er sagt halt das Einzige, was du kannst ihn verlassen. Das ist klar, das wollt ihr nicht. Ihr wollt euch nicht trennen, ihr wollt zusammenbleiben. Dann musst du dich halt damit abfinden. Und dann ist sie so, was nochmal? abfinden, ne? Okay. Dann, und das ist jetzt die Lösung. Er sagte, ja, also er muss zur Sextherapie alleine und du musst dich einfach damit abfinden für die Zwischenzeit. Und dann denkt man, okay, es kann quasi nicht, also schlimmer ist ein stark, es kann nicht schlimmer werden. Und da muss ich wirklich sagen, irgendein NDR-Redakteur hätte einfach im letzten Moment sagen müssen, lass uns das nochmal kurz rausschneiden. Weil die zu irgendeinem Zeitpunkt in einer der Folgen, um zu zeigen, wie die beiden sich kennengelernt haben, einen SMS-Verlauf zwischen den beiden da posten, also reinschneiden und ich habe den abfotografiert, weil ich das wirklich nicht glauben konnte, dass, also zum einen, dass die das damals sich geschrieben haben und dachten, nee, das ist super, das können wir auf jeden Fall auch im Fernsehen zeigen. Ich habe einen Screenshot davon gemacht. Das Kennenlernen zwischen denen. Er heißt Andreas, sie heißt Sabrina. Sie schreibt, ich habe so Bock gerade. Ich finde Sex schon auch lustig, aber es hat nichts damit zu tun, dass ich Sex lustig finde. Es tut mir einfach, ich bin sauer auf die NDR-Redaktion, die das grafisch umgesetzt hat. Ich habe so Bock gerade. Er sagt, ich auch wahnsinnig sogar. Mein Kopfkino läuft auf Hochtouren. Dann sagt sie, geht mir genauso. Und dann sagt er, und sorry, da muss ich wirklich, er sagt, du bist so fällig morgen. Und dann fragt sie, ist er schon wach? Und dann habe ich schnell auf 10 Sekunden weiter skippen gedrückt, weil ich wirklich dachte, ich glaube nicht, dass die wussten, dass das in dem, also ich glaube, manchmal checken Leute Fernsehen nicht, wenn sie bei Fernsehen mitmachen. Und dann hätte halt irgendjemand sagen müssen, okay, vielleicht kommt das nicht mit rein. Und da, was ich aber eigentlich, also das ist ja schon schrecklich genug. Alles für sich da genommen ist schon schrecklich genug. Dass diese arme Frau sich anhören muss, er will mich, also im Grunde kriegt er keinen Hoch, weil ich eine tolle Frau bin. Und der Paartherapeut sagt, ja, aber hast du schon mal drüber nachgedacht, dich einfach, versuch doch einfach mal gar keinen Sex mit ihm haben zu wollen und dann läuft's vielleicht besser für dich. Und dann gibt's in der letzten Folge ein Check-in nach Monaten. Also die werden dann entlassen nach dieser Paartherapie-Session mit Vorschlägen, was gemacht werden müsste. Und sie kriegt dann den Rat, find dich damit ab. Er kriegt den Rat, geh zur Sextherapie. Sagt man Sextherapie? Sexualtherapie sagt man, ne? Sextherapie. Ficktherapie. Muss ich ihm immer nur einen wegkichern, wenn es um Sex geht. Sag ich, wie es ist. Und dann kommen die nach ein paar Monaten wieder, weil man auch als Zuschauer wissen möchte, im Grunde so, wie man damals bei Tine Wittler bei der Umstyling-Show wissen wollte, aber wie sieht die Bude denn aus in ein paar Monaten? Wenn hier die Regale voll gewichst sind mit Sachen und so, wenn da überall Sachen drinstehen. Man will doch sehen, wie das danach aussieht, ein paar Monate später. Deswegen sieht man die Paare ein paar Monate später nochmal. Und diese arme Frau, und ich hab mich eben lustig drüber gemacht, aber die hat mir so leid getan, weil ich manchmal einfach das Gefühl habe, was Frauen in heterosexuellen Beziehungen teilweise aushalten, auch gesellschaftlich akzeptiert, ist so furchtbar. Die setzen sich da wieder hin, nach Monaten. Sie hat den Ratschlag des Paartherapeuten umgesetzt, der ja im Grunde war, du musst ein bisschen dein Mindset dazu verändern. Also ich habe es sehr ironisch dargestellt, aber da drin war natürlich ein wahrer Kern. Wenn du jeden Tag auf neue versuchst, etwas zu ändern, was sich nicht ändern lässt, wirst du nichts als Frustration erleben. Schaffst du es, dein Mindset zu ändern, indem du jetzt eben nicht ständig versuchst, ihn zum Sex zu bringen, wenn du weißt, dass er im Grunde keinen Sex haben kann oder will. Und sie setzt sich ja hin und sagt, ja, das war irgendwie schwierig, aber sie hat es geschafft, das hat ein bisschen geholfen und ist natürlich irgendwie weiterhin frustrierend, aber der Leidensdruck ist ein bisschen weniger. Und ein freier Therapeut, und das sind Monate, den Mann, Andreas, und warst du jetzt bei der Sexualtherapie? Und er sagt, da geht halt ein halber Tag für drauf. Und der Therapeut schaut ihn an und war so, hast du jetzt die ganzen Monate, während deine Frau weiter gelitten hat, einfach hast du nix. Und er so, ja, ich wohne in Fulda, da finde ich keine Sexualtherapie. Wir googeln jetzt zusammen. Gibt es eine Sexualtherapie in Fulda? Ja, in Fulda gibt es mehrere Angebote für Sexualtherapie und Sexualberatung. Hier sind einige Optionen. Dieser Mann hat sich da hingesetzt, nachdem seine Frau monatelang gelitten hat, jahrelang gelitten hat wie ein Hund, setzt sich da hin und sagt, dann muss ich da hinfahren. Das zählt der dann auf. Dann muss ich da hinfahren und dann bin ich da ja eine Stunde und dann fahre ich zurück, dann ist der halbe Tag drauf. Dann geht der halbe Tag drauf. Und der Therapeut ist noch, ich will nur noch mal, damit ich es richtig verstanden habe, du hast jetzt all die Monate nichts gemacht. Und er war so, ja, ich gehe noch rein in das Thema. Aber jetzt in den letzten Monaten war so viel los, da war so viel im Büro auch. Und ich habe jetzt, wenn ich es erzähle, ich weiß nicht, vielleicht berührt es andere Leute nicht so sehr, ich hab jetzt wieder Gänsehaut vor Wut, weil mir das Herz bricht. Also Billie Eilish dabei zu sehen, wie sie beim Coachella als Headlinerin eine Stunde vor ihrem Auftritt den Tränen nahe ist, weil ihr bescheuerter damaliger Freund einfach nur Gästeliste haben wollte, um dann mit seinen komischen Freunden rumzuhängen und seine Freundin nicht unterstützt, das bricht mir genauso das Herz, wie einer fremden Frau in einer NDR-Doku dabei zuschauen zu müssen, wie sie neben einem Mann sitzt, der sich die Blöße gibt zu sagen, ja, die letzten Monate, dieses Thema, was meiner Partnerin wahnsinnig viel Leid beschert, ich habe da jetzt noch gar keine Zeit gefunden, mich wirklich drum zu kümmern. Ich gehe rein. Nächstes Quartal gehen wir rein. Furchtbar. Ich bin in so ein Doku-Tunnel jetzt wieder gekommen und habe eine Doku über Lars Eidinger geguckt. Die ist schon seit 3 Jahren draußen, das ist nichts Neues. Vor 3 Jahren haben sich alle gegenseitig erzählt, du musst die Doku über Lars Eidinger gucken. Und dann habe ich dann auch schon keinen Bock drauf. Wenn mir alle erzählen, du musst jetzt unbedingt noch diese Doku in der Mediathek gucken, bevor sie offline genommen wird, möchte ich mir nicht sagen lassen, wenn ich eine Doku zu gucken habe. Und dann bin ich aber durch Zufall auf diese Doku gestoßen wieder. Und dachte, jetzt ist es soweit. Ich habe die bei Prime Video gesehen, da kann man die dann kaufen für ein paar Euro. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt gehen wir rein. Ich hatte so ein Loch in mir wegen dieser NDR-Paartherapie-Geschichte, dass ich dachte, ich brauche jetzt einen Konter-Eidinger. Und dann habe ich mir die Doku angeschaut. Die heißt Sein oder Nicht Sein, weil Lars Eidinger, das ist hier, das ist großes Thema in Berlin. Seit Jahrzehnten spielt der Hamlet an der Schaubühne und spielt es so ungefähr alle 4 Jahre einmal kurz und alle wollen sofort Tickets. Und das ist quasi, ist es, wenn man Tickets hat für Lars Eidinger als Hamlet, ist man die coolste Person in ganz Berlin. Und deswegen heißt sie Sein oder Nicht-Sein. Und ich habe einen Ausschnitt von dieser Doku, also Lars Eidinger ist ja so einer von diesen Menschen, der in Deutschland so ein komisches, in so einer gewissen Bubble so ein Reizthema ist. Und dann kann man, wenn man den googelt, kann man feststellen, ah, okay, hier gibt's irgendwie vier verschiedene Anlässe, die dann dafür gesorgt haben, dass der so eine Art Shitstorm hatte. Und dann ist er auf einmal so eine heiß diskutierte Person, wobei man merkt, so richtig heiß diskutiert würde er nicht. Es ist einfach nur, er hat halt Sachen gemacht, die irgendjemanden enttäuscht haben. Und dann hatten Leute Erwartungen, die enttäuscht wurden und sind deswegen sauer und sagen, wie kannst du nur, Lars Eidinger ist ein Schwein. Ich hatte nur so ein bauchgefühliges, Lars Eidinger wird, glaube ich, nicht von jedem im Internet abgefeiert. Das ist so einer von den Menschen, der bei so klassischen Meme-Seiten als Vorlage dient. Was ich auch nur weiß, weil ich da auch als Vorlage diene. Vielleicht bin ich deswegen auch besonders befangen in die Lars Eidinger-Doku gegangen, weil ich dachte, Lars Eidinger-Hate könnte auch mein Hate sein. Und ich habe einen Ausschnitt aus der Doku bei Instagram gepostet, als ich die geguckt habe. Und das ist ein Ausschnitt, als Lars Eidinger gerade bei den Proben für ein Theaterstück ist. Und der Regisseur, die ganze Zeit, offenbar war das ein Thema zwischen den beiden, dazwischen redet, wenn er gerade eine super Emotion, also es ist wirklich, ja, Lars Eidinger sitzt in diesen Proben und das sind Proben, es ist nicht die Generalprobe. Es ist einfach eine Probe. Und der spielt, als wäre das der letzte Tag, an dem der spielen darf. Der hat Rotze im Gesicht, der heult, der überschlägt sich 14 Mal. Also der arme Mann, ich glaube, der liegt abends im Bett, der weiß, was er geschafft hat am Ende des Tages. Der legt sich ins Bett und ist rechtschaffend müde. Und dann hält der gerade einen Monolog und heult und hat wirklich Rotzeblase am rechten Nasenloch. Und der Regisseur sagt irgendwas zu seiner Assistentin Organisatorisches. Und Lars Eidinger rastet aus. Also der schmeißt keine Stühle, aber der wird sehr, sehr sauer. Und ich fand diesen Ausschnitt fantastisch, weil ich dachte, Lars Eidinger ist völlig im Recht. Es kann doch nicht sein, dass dieser arme Mann sich hier die Seele aus dem Leib spielt und der Regisseur zu seiner Assistentin sagt, hör mal, wollen wir heute Nachmittag vielleicht einmal kurz, wollen wir so eine Salatbowl bestellen? Ich hätte total Lust, es gibt doch diesen Pokeball-Laden hier um die Ecke. Willst du da mit dem Sesamdressing? Und Lars Eidinger ist so und meine emotionale Reaktion auf diese Szene oder auf die Doku im Allgemeinen war wirklich das Gegenteil von dem, was die Reaktion in Social Media war bei Leuten, die mir geschrieben haben. Leute haben geschrieben, oh Gott, wie kann er nur, oh Mann, was für ein narzisstischer Typ und wen hat er da zusammengeschrien? Und ich habe den Ausschnitt gesehen und dachte, du hättest noch lauter schreien können, finde ich. Und in der nächsten Szene entschuldigt er sich dann auch und das ist irgendwie dann auch alles in Ordnung und alle nehmen sich in den Arm und reden drüber, wie geil Theater ist und so. Aber ich glaube, deswegen habe ich diesen Drang, heute über Dokus zu reden und deswegen habe ich so einen Doku-Fokus manchmal. Deswegen liebe ich, glaube ich, im Allgemeinen auch einfach Dokumentationen, gute, gut gemachte Dokumentationen, weil ich nahezu keine Dokumentation in meinem Leben gesehen habe über eine Person, wo ich danach nicht zumindest die Person ein bisschen mehr mochte als davor. Oder wenn ich die Person gar nicht leiden konnte, habe ich nach einer Dokumentation das Gefühl, mein gar nicht leiden können hat weniger mit der Person zu tun als mit mir. Man rückt in so Dokus so nah an Menschen ran, dass man auf einmal merkt, jeder hat meistens Gründe für irgendwas. Es gibt zu nahezu jeder Entscheidung einen Kontext. Es gibt zu allem, was Leute machen, für das sie kritisiert werden, ein davor und ein danach. Und es gibt Gründe, warum man Dinge tut, und von außen wirken diese Entscheidungen willkürlich oder auch zum Beispiel enttäuschend. Und für mich sind Dokus im Grunde, was das angeht, das komplette Gegenteil, so ein bisschen wie das Gegengift zu Social Media. Deswegen hat es mich auch nicht überrascht, dass auf Social Media ein Ausschnitt der Doku dafür sorgt, dass Leute ausrasten und die Doku einen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zurücklässt und denkt, ich glaube, wir sollten gerade in Deutschland, weil wir nicht so viele Weltklasse-Schauspieler haben, Lars Eidinger eigentlich eine ganz andere Bühne bereiten, als er sie gerade von uns bekommt, im Allgemeinen. Und ich glaube auch deswegen, weil man meistens Menschen aus der Öffentlichkeit nicht kennt, daher kommt dieser Reflex, enttäuscht zu werden. Weil ich manchmal, früher muss ich gestehen, früher habe ich das super persönlich genommen, wenn mir Leute geschrieben haben, hey, voll schade, dass du das und das gemacht hast. Hätte ich echt mehr von dir erwartet. Weil ich immer dachte, du würdest es doch deiner besten Freundin nicht sagen. Du würdest doch nicht sagen, hey, hast du einen Pappbecher benutzt gerade? Krass. Krass, habe ich mehr von dir erwartet. Also diese Energy hat man im echten Leben einfach nicht. Man hat die nur im Internet. Und früher dachte ich, es hat damit zu tun, dass man in Social Media die Sicherheit der Anonymität hat. Und ich glaube, es ist eher so, dass man in Social Media einfach super leicht vergisst, dass Menschen echte Menschen sind, die schon vor diesem Moment, den man da gerade sieht, gelebt haben und auch danach weiterleben werden. Und dass die viel mehr sind als nur dieser eine kleine Moment. Und dass daher auch dieser ständige Reflex kommt, enttäuscht zu sein, weil man einen ganz kleinen Ausschnitt von der Person bekommt und den Rest, der um diesen Ausschnitt zu der Person gehört, den füllt man selber auf. Ich kenne Billie Eilish nicht, nur weil ich ein Album von ihr höre. Weil ich aber auf einmal ganz viele Sehnsüchte und Wünsche zu mir selber in Billie Eilish projiziere, höre ich dann das zweite Album, in dem sie auf einmal glücklich verliebt war und irgendwie drüber redet, wie geil verliebt sein ist, unter anderem. Und dann merke ich, ich bin enttäuscht, weil ich denke, wie kannst du nur? Du warst doch früher so dark, genauso dark wie ich. Du warst jemand, der für mich da war und jetzt bist du auf einmal gar nicht mehr für mich da. Und sie hat nie zu mir gesagt, übrigens, Sophie, ich bin für dich da mit meinem ersten Album. Es ist einfach eine Sache, die habe ich in meinem Kopf gemacht. Ich habe das in den letzten Jahren ganz oft gehabt mit, ich glaube, was super oft gerade passiert und mir auch passiert ist, ist Körper. Also in den letzten Jahren durch Ozempic konnte man einfach sehen, dass wahnsinnig viele Leute, die früher Body Positivity hauptberuflich gemacht haben, super dünn werden. Und dann gibt's so Plus-Size-Models, die auf einmal super skinny sind. Und dann gibt's so Leute, die sagen, wie kannst du nur, du warst irgendwie immer ein Vorbild für mich. Und ich habe in den letzten 2,5 Jahren auch echt viel, merke ich mittlerweile, abgenommen. Und ich kriege so oft Nachrichten von Leuten, die sagen, ich glaube, dünn sein ist nochmal eine ganze Folge für ein ganz eigenes Thema, also ein ganz eigenes Thema für eine ganz eigene Folge. Aber ich merke dann, dass Leute auch echt enttäuscht sind, weil sie in mich sowas projiziert haben. Oder auch in Bezug auf andere Sachen. Auch voll schade, dass du jetzt das und das machst. Voll schade, dass du nicht mehr diese eine Sache machst. Voll schade, dass ein neues Buch nicht davon handelt. Und ich glaube, das ist menschlich, dass man aus Leuten, die einen berühren, echte Menschen macht. Man will dieses Gefühl haben, dass man jemanden authentisch sieht. Und dann macht man im Kopf eben so eine Sehnsuchtsperson aus einer Person. Und diese Sehnsuchtsperson kann eine perfekte Person sein. Ich kann mir aus Billie Eilish jemanden machen, der all meine Sehnsüchte erfüllt. Und jemand kann aus mir jemanden machen, der alle Sehnsüchte erfüllt. Und in dem Moment, in dem nicht alle Sehnsüchte erfüllt werden, kann man enttäuscht sein. Und das ist aber so ein vergiftetes Enttäuschtsein, weil man sich immer wieder vor Augen führen muss, man kannte die echte Person nicht. Und das war richtig anstrengend streckenweise bei dieser Lars Eidinger-Doku. Ich kenne, Achtung, Powersatz, Power-Medien-Berlin-Satz. Ich kenne Lars Eidinger nur von ein paar Veranstaltungen. Lars und ich laufen uns zwischendurch über den Weg. Wuhu! Medienparsi! Ich kenne Promis. Deswegen, glaube ich, hat man eh noch mal weniger den Reflex, irgendwas auf Twitter zu lesen und zu denken, ja genau, ein Schwein, er hat geweint auf einer Pressekonferenz, ich hasse ihn jetzt. Aber trotzdem hat man ja Vorahnungen und man hat irgendwie Gedanken zu einer Person und projiziert, wenn jemand denselben oder ähnlichen Job macht, eben auch Sachen rein. Und ich habe gemerkt, dass ich das richtig schwierig fand, streckenweise so eine Doku zu gucken, wo ich gemerkt habe, ah, jetzt habe ich keine andere Wahl mehr, als ihn als richtigen Menschen wahrzunehmen, der Mensch ist, der er ist. Und nicht der Mensch, zu dem ich ihn gerne gemacht hätte. Die Doku hat übrigens, er probt da für den Jedermann. Was eine von diesen Sachen ist, manchmal hätte ich gerne ein Leben, wo ich aus so einem Hause komme, sagt man dann, wo man weiß, was der Jedermann ist. Über den ganzen Film wird immer nur von der Jedermann und den Proben zum Jedermann gesprochen. Und ich glaube, das ist so eine Sache, wenn man halt aus einer Familie kommt, in der auch die Richard-Wagner-Festspiele ein großes Thema sind im kulturellen Kalender des Jahres, dann weiß man, was der Jedermann ist. Ich habe dann einfach mir aus dem Kontext erschlossen, dass es ein Theaterstück ist, das jedes Jahr aufgeführt wird. Warte, was genau ist der Jedermann als Theateraufführung in Österreich? Es ist in Österreich nämlich. War ein großes Thema. Lars Eidinger durfte als Deutscher einen österreichischen Jedermann spielen. Jedermann ist ein Theaterstück von Hugo von Hofmannsthal. Das hat 1920 fester Bestandteil die Salzburger Festspiele. Natürlich. Die Salzburger Festspiele kenne ich. Es handelt sich um ein Mysterienspiel, das die Vergänglichkeit des Lebens thematisiert und an das mittelalterliche Moralitätenspiel Everyman angelehnt. Everyman. Schreibe ich mir auf, vielleicht muss ich das mal irgendwann googeln. Und das wird wohl immer aufgeführt und das ist krass, das ist am Domplatz in Salzburg. Und bekannte Schauspieler haben über die Jahre die Hauptrolle gespielt, darunter Klaus-Maria Brandauer, Tobias Moreni oder Lars Eidinger. So, haben wir wieder was gelernt. Das wird jedenfalls immer Hoffmannsthal. Klingt wie eine Sache, die man potenziell in Saarland fürs Abitur lesen muss. Naja. Ich muss aber auch gestehen, was ich extrem gemerkt habe, als ich diese Doku geguckt habe, ist, dass ich durch meinen Job so gepolt bin mittlerweile, dass ich eigentlich, ich will auf Teufel komm raus nicht enttäuscht sein von Leuten aus der Öffentlichkeit, weil ich selber merke, wie schmerzhaft das ist, wenn Leute enttäuscht sind von einem, weil man dann sofort, man fühlt sich sofort ungerecht behandelt. Vielleicht habe ich deswegen zum Beispiel diese Szene, wo er ausrastet, erst recht super toll gefunden und da steht er für sich ein und er zieht eine Grenze. You go girl, Lars Eidinger. Vielleicht, wenn man als normaler Mensch mit einem echten Job drauf guckt, kann man schon feststellen, es war jetzt vielleicht nicht nötig, einen Wutanfall zu bekommen, weil der Regisseur eine Pokéball bestellt hat. Ich frage mich immer, es gibt nur so eine Handvoll von Leuten, die mich wirklich sehr berühren und sehr bewegen, was die machen müssten, damit ich enttäuscht wäre. Und mir fällt da immer gar nicht so viel ein. Also Conan O'Brien ist eine der wenigen Personen. Conan O'Brien, bester Mensch der Welt. Ich weiß nicht, was Conan O'Brien machen müsste, dass ich enttäuscht wäre, weil ich glaube, ich bin in so einem Level von parasozialer Beziehung, wo alles, was Conan O'Brien macht, halt einfach sofort mega ist. Und jeden Witz, den er macht, ist einfach der witzigste Witz aller Zeiten. Ich habe Conan O'Brien ist gerade in Wien. Deswegen komme ich, glaube ich, drauf. Und das hat mich, ich bin so platonisch verliebt in Conan O'Brien seit einem Jahrzehnt ungefähr, dass ich, es ging mir richtig schlecht, als ich auf TikTok Videos gesehen habe von ihm in Wien, weil ich sofort gedacht habe, ich könnte jetzt nach Wien fliegen. Und dann könnte ich Conan O'Brien treffen. Und dann ist die Frage, was macht man, wenn man so jemanden trifft? Weil man will ja nicht, ich will ja kein Foto mit Conan O'Brien. Ich will ja, dass ich Conan O'Brien treffe und innerhalb von 5 Sätzen diesem Mann klar mache, ich bin anders als andere Fans. Stell mich ein in deinen Writers Room oder mach einen Podcast mit mir oder umarme mich und sag, ich habe mich noch nie in meinem Leben so gefühlt. Also man hat ja so eine Erwartungshaltung bei Leuten, von denen man wirklich Fan ist, ist egal was, also weil man diese Person halt zu einer unechten Person in seinem Kopf gemacht hat, reicht auch nicht einfach ein normales, können wir ein Foto machen, kann ich ein Autogramm auf mein T-Shirt bekommen? Man muss eine Interaktion haben, die so tiefschürfend ist in so kurzer Zeit, dass es im Grunde ganz ganz nah an so einem Young Adult, es gibt doch diese Fanfiction, wo junge Mädchen drüber schreiben, dass sie als One Direction Fans auf ein One Direction Konzert, also die Mädchen sind One Direction Fans, aber die Person, die sie in der Geschichte erfinden, weiß nicht, wer One Direction ist. Und dann gehen sie auf ein One Direction Konzert, weil sie mitgeschleift werden von ihrer besten Freundin und stellen sich in die erste Reihe und lesen ein Buch. Und Harry Styles sieht, dass die, dass da ein Mädchen in der ersten Reihe ist, das ein Buch liest, statt die Musik zu hören. Und er denkt, voll tiefsinnig von ihr. Hä? Ist sie anders als die anderen Frauen? Okay, wow. Warum schenkt sie mir keine Aufmerksamkeit? Und dann wird das Mädchen, das liest, von jemandem in den Backstage geführt, weil Harry sie gerne kennenlernen möchte. Und dann verlieben die sich ineinander. Und das ist ungefähr das Level von postpubertärer Erwartungshaltung, die ich an Treffen mit Conan O'Brien hätte. Und ich weiß auch einfach nicht, was ich ihm sagen würde. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf hier, aber ich glaube, er hat selber schon mal öffentlich erzählt, Tommy Schmidt, mein Arbeitskollege und Lebensmensch Tommy Schmidt, hat Conan O'Brien mal getroffen, weil es Conan O'Brien nämlich gedreht hat und hat mir danach geschrieben, ja witzig, ich war ja gerade mit Conan O'Brien hier in so einer Bar. Und ich war so, krass, und kannst du mir das Foto schicken? Und Tommy sagte so, nee, ich habe ihm nicht Hallo gesagt, ich wollte ihn nicht stören beim Dreh. Und ich habe mich richtig hintergangen gefühlt. Also ich habe so getan, also ich habe gespielt, als wäre ich sauer. Ich war richtig sauer. Ich war einfach richtig sauer. Weil ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss Conan O'Brien körperlich nah sein, auf eine wirklich sehr platonische Art. Das ist mir wichtig, dass es nicht wie so eine, dass es hier nicht so lasziv wird. Ich möchte nicht, das ist nicht hier so eine Ficky-Ficky-Paartherapie-Richtung wie eben. Ich habe sogar, um ihn nochmal zu erwähnen, als Steven Gätchen, unser Mann für Hollywood, dieses Jahr am roten Teppich für die Oscars war, die Oscars wurden dieses Jahr von Conan O'Brien moderiert. Wer das nicht weiß, kann jetzt auch mal langsam abschalten. Also wirklich, ein bisschen Vorbereitung wäre schon auch nötig. Conan O'Brien hat die Oscars dieses Jahr moderiert. Und Steven Gätchen wusste, dass er mir eine Freude macht, wenn er mir Videos schickt von den Presseterminen, wo Conan O'Brien ist und er auch ist. Und die Tatsache, dass ich jemanden kenne, der 4 Meter entfernt war von Conan O'Brien, hat mich so glücklich gemacht. Ich habe Steven dann auch so in den Drehpausen noch so Fun Facts zu Conan O'Brien geschickt und war so, hast du eigentlich jemals die? Ha, Doku zu Conan O'Brien geguckt. Doku, da sind wir wieder. Roter Faden? Hat jemand die Vermutung, dass diese Folgen keinen roten Faden haben? Think again. Macht es hauptberufliche kleinen Mäuse. Ich habe Steven Gätchen tatsächlich an den, nicht, ich glaube, es war ein Tag vor den Oscars, aber er stand trotzdem am roten Teppich der Oscars für einen Pressetermin, habe ich ihm einen YouTube-Link zu der Doku über Conan O'Brien geschickt, weil ich gesagt habe, du musst dir noch die Doku angucken über Conan O'Brien. So, als hätte dieser arme Mann nicht Besseres zu tun einen Tag vor den Oscar-Verleihung, als sich jetzt noch so eine schrabbelige 20 Jahre alte Doku in schlechter Qualität anzugucken auf YouTube, um noch ein besseres Gefühl für den Moderator der Oscars zu bekommen. Die Doku ist aber leider sehr zu empfehlen. Und das ist, ich glaube, deswegen ist es auch so, es fühlt sich sehr angenehm an, Fan von Conan O'Brien zu sein, weil der, ich glaube, der ist einfach von vorne bis hinten unproblematisch. Es ist, wenn ich eben erzählt habe, dass das große, das Bewegende an Dokus ist, dass man jemanden sieht, wie er wirklich ist, dann sieht man sich diese Doku von Conan O'Brien an und denkt, du bist einfach der netteste Mensch der Welt. Diese Doku handelt im Grunde die ganze Zeit nur davon, dass Conan O'Brien hinterherhing zeitlich mit seinem Tagesplan, weil er ständig irgendwo anhält, um lange Gespräche mit Fans zu führen und Fotos zu machen, und der versucht noch irgendwelche Teenager mit Hilfe seines Managers in die Location zu bringen, weil die haben ihren Pass verloren. Also Conan O'Brien ist einfach der beste Mensch der Welt, und bei dem, glaube ich, habe ich deswegen keine Angst vor Enttäuschung, weil ich jetzt, man hat 3 Jahrzehnte von dem Sachen, die man sich angucken kann, und irgendwann ist vielleicht auch das Bild, was man sich malt über eine Person, gar nicht mehr so weit weg von dem echten Bild. Oder ich bin einfach knietief in einer psychischen Störung und nenne das Fansein. Weil es könnte auch sein, dass Conan O'Brien ein Schwein ist. Mir fällt wirklich nichts ein. Was könnte der machen, wenn der sich scheiden lassen würde? Der ist seit 30 Jahren mit derselben Frau verheiratet. Ich hatte das bei Bruce Springsteen. Der hat mal irgendwann seine Frau betrogen, was auch nicht zu seinem Born in the USA Saubermann-Image passt. Und da war ich enttäuscht, weil das sind dann so Sachen, von denen ich, die mir ganz wichtig sind. Wenn ich schon Fan von einem Mann bin, dann will ich wenigstens, dass es ein berühmter Mann ist, der nicht ständig seine Frauen auswechselt. Ah, das mache ich immer. Ah, wenn ich einen Mann toll finde, einen Schauspieler, dann wird aber zuallererst wird da Wikipedia aufgemacht, um zu gucken, wann die das letzte Mal neu geheiratet haben und ob es zufälligerweise, ach, ein Model ist, das 18 Jahre jünger ist als er. Und das passiert bei so vielen, das passiert bei so vielen Männern, dass die zufälligerweise in dem Moment, in dem sie berühmt wurden, haben sie gemerkt, das ist doch nicht die Frau meines Lebens. 15 Jahre hat sie mich unterstützt beim Versuch, Schauspieler zu werden. Und jetzt, wo ich Schauspieler bin, da habe ich doch nochmal ein Instagram-Model kennengelernt, das in Wahrheit mein Seelenverwandter ist. Hasse ich. Das ist einer der Gründe, weswegen ich Mad Men nicht mehr so gut gucken kann, weil John Hamm hat genau das gemacht, der Hauptdarsteller von Mad Men. Ah! Ugh. Hasse ich. Und das liebe ich an Conan O'Brien, dass er seit 1000 Jahren mit derselben Frau verheiratet ist und die nie ausgewechselt hat gegen so eine Frau, die dafür bekannt geworden ist, mal eine Affäre mit einem Formel-1-Fahrer gehabt zu haben. Könnte er machen, macht er aber nicht. Und das macht mich sehr glücklich. Die Doku heißt übrigens Conan O'Brien Can't Stop. Und das ist, glaube ich, der, falls es Leute unter euch gibt, die nicht so viel mit Late Night anfangen können oder mit Comedy und sich fragen, warum ich so Conan O'Brien-Fan bin. Und falls ihr ein bisschen Lust bekommen habt auf Dokus in dieser Folge, schaut es euch auf YouTube an. Das ist, schaut euch die ersten 20 Minuten an. Und dann könnt ihr gucken, ob ihr enttäuscht seid von ihm oder mir. Er hat eine Late-Night-Show gehabt, jahrelang, jahrzehntelang. Und hat irgendwann vor 2 Jahren die letzte Folge gehabt und hat dann in der Abschlussfolge darüber gesprochen, dass ihn begeistert, diesen Mittelweg zu gehen oder so die Gratwanderung zwischen extrem doof und extrem schlau zu haben. Der macht unglaublich doofe Witze die ganze Zeit, so komische, alberne Physical Comedy, ist aber ist in Wahrheit ein total schlauer, gebildeter Mensch und lässt es auch zwischendurch raushängen. Und er hat dann irgendwann erklärt, das war für ihn immer in seiner Karriere, das war der Weg, den er gehen wollte. Er wollte immer gleichzeitig sehr doof und sehr schlau sein. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es total hilft, sich selber so eine Zerrissenheit zu geben zwischen Dingen, weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt die ganze Folge über authentisch sein geredet habe, gemerkt habe, ich finde authentisch sein eigentlich ätzend. Ich will selber nicht authentische Leute im Internet sehen. Ich will nicht. Das ist eine der Sachen, wo Harald Schmidt mal recht hatte vor 1000 Jahren, als er in einem Interview gesagt hat, authentisch sein ist halt langweilig. Also wenn ich jetzt authentisch wäre hier in diesem Podcast, wenn ich mich so zeigen würde, wie ich wirklich bin, dann wäre es halt kein guter Podcast. Weil mein authentisches Ich möchte zu Hause sein. und eine Serie gucken. Nicht, weil ich diesen Podcast nicht gerne mache, sondern weil das ist einfach kein Zustand, in dem man authentisch sein möchte. Gleichzeitig will ich aber Leuten natürlich auch wirklich zeigen, wie ich bin. Und ich glaube, für mich ist diese Gratwanderung zwischen authentisch sein und aber in den richtigen Momenten auch gekünstelt sein eine totale Herausforderung, weil ich möchte euch genug von mir zeigen, damit ihr enttäuscht sein könnt. Ich will nicht, dass ihr enttäuscht seid. Ich will, dass niemand enttäuscht ist. Ich will selber auch nicht enttäuscht sein von Leuten, die ich im Internet toll finde. Aber ich möchte das Gefühl haben, dass ich Leute nah genug ranlasse, um dann potenziell enttäuscht zu sein. Ich möchte mit diesem Risiko leben können. Also für mich geht's darum, und drunter mache ich es heute nicht, für mich geht's darum tatsächlich im Leben. Also warum macht man irgendwas im Leben, wenn man nicht eigentlich möchte, dass andere Leute einen dabei sehen? Nicht im Entertainment-Sinne, sondern einfach im alltäglichen Sinne. Will man doch von anderen Menschen Anerkennung bekommen oder Wertschätzung für die Sachen, die man ist und die man zeigt. Und man möchte anderen Leuten Wertschätzung geben für die Sachen, die man sieht in diesen Menschen. Und ich glaube, das ist genau richtig so in der Welt, immer wieder zwischendurch sich dafür zu entscheiden, eine gekünstelte Variante von sich zu zeigen oder eine ironische Variante, weil es total wehtun kann, wenn Leute einem sagen, ich bin enttäuscht von dir, ich hatte andere Erwartungen. Aber wenn man das nur macht, wenn man sich nur gekünstelt zeigt, wenn man sich nur ironisch zeigt, dann nimmt man anderen Leuten halt auch absolut die Möglichkeit, jemals ein Lob über einen zu sagen, das wirklich was bedeutet. Weil wenn jemand toll findet, was mein ironisches Selbst macht, dann hat dieses Lob genauso viel Abstand zu meinem echten Ich und zu dem, was ich fühle, wie dieses ironische Ich zu meinem echten Ich hat. Und wenn man aber zwischendurch erlaubt, Leute nah an sich rankommen zu lassen, dann kann es auch einfach was bedeuten, wenn Leute sagen, das ist toll. Und das ist diese ständige Gratwanderung, soft zu bleiben, weich zu bleiben in einer Welt, die sehr hart ist und auch irgendwie ein Job, der sehr hart ist, nicht im anstrengenden Sinne. Also ich arbeite mich nicht zu Tode, keine Sorge, aber dieses beobachtet werden und wir alle erleben das ja. Also wir sind ja, ich bin ja auch Beobachterin, ihr, die den Podcast hört, seid wahrscheinlich Beobachterin oder Beobachter und Sender auch in Social Media, diesen Reflex, irgendwas Genervtes unter ein Foto schreiben zu wollen oder sauer zu sein über die Qualität eines neuen Albums oder sauer zu sein, weil eine Person jetzt Werbung macht auf Instagram für ein Unternehmen, das man doof findet. Das kennen wir ja alle, seit wir Social Media kennen. Und ich glaube, wenn wir uns wirklich authentische Menschen wünschen, dann müssen wir auch ertragen, dass authentische Menschen, so wie Menschen das halt machen, auch zwischendurch Sachen machen, die wir nicht toll finden. Weil es gibt halt diesen perfekten Menschen nicht und es gibt auch nicht perfekte Kunst und es ist irgendwie, Künstler sind auch nicht nur ihre Kunst. Und Künstler sind auch nicht nur dafür da, angeguckt zu werden. Und wenn man sich darauf einlässt, dass ein Mensch über das hinausgeht, kann das total aufregend sein. Wenn zum Beispiel, um nochmal auf mich zurückzukommen am Ende dieser Folge, es kann eine total schöne Reise sein, wenn man merkt, diese eine Sache hat mir nicht gefallen an Sophie Passmann oder an der Folge oder an irgendwas, was man postet oder bei einer völlig anderen Person, wir müssen es nicht auf mich beziehen, dann kann man, wenn man diesen Reflex wegdrückt, sofort enttäuscht zu sein, kann man sich darauf einlassen, die Person neu kennenzulernen. Weil in den seltensten Fällen, wenn man enttäuscht ist, wurde man vorher getäuscht. Das ist ja die Behauptung. Ich bin enttäuscht, weil du mich getäuscht hast. Du hast was anderes behauptet, als das, was du jetzt eingehalten hast. Meistens wird man nicht getäuscht. Meistens lernt man die Person nur besser kennen. Und das kann total heilsam sein und kann einem vor allem auch einen neuen Blick geben auf die Kunst, die man da guckt. Oder den Influencer, den man da beobachtet. Oder den Podcast, den man da hört. Oder das Album, das man da hört. Das gilt im Grunde für alles, außer für Conan O'Brien, weil das ist einfach der beste Mensch der Welt. Und ich akzeptiere hier in diesem Podcast keinen Conan O'Brien Slender. Und ich würde gerne, dass das Paar aus der NDR-Paartherapie sich meldet. Ich würde ihnen gerne, dass er zur Sexualtherapie geht. Falls es hier ein Sexualtherapeut aus Fulda hört, könnt ihr euch mal bei der NDR-Paartherapie-Redaktion melden. Das würde mir sehr helfen. Weil den armen Mann, ein halber Tag ist da weg, wenn man da zur Therapie fährt. Ja, fuck. Du gehst ja auch zum Sport, du Otto. Zeitfresser-Therapie. Ja, mal Männer über 50, denen man gerne sagen wollte, dass, also, sich einen Porsche kaufen, dauert länger, als einmal zur Therapie gehen. Naja. Ich hoffe, ich konnte klar machen, worum es mir heute geht. Ich freue mich sehr, wenn ihr dran geblieben seid. Und ihr könnt mir ab jetzt, unser Faxgerät funktioniert ab jetzt. Unser Faxgerät funktioniert nicht, das ist eine Lüge. Aber es gibt eine E-Mail-Adresse. Es gibt eine E-Mail-Adresse, die heißt fax@studio-bummens.de. Danke. Da bin ich froh, dass wir ein echtes Faxgerät hier im Studio stehen haben, dass wir jetzt eine E-Mail-Adresse haben, die heißt fax@studio-bummens.de. Das ist, da haben wir analoges Leben nochmal ganz neu gedacht. Da könnt ihr mir jetzt schreiben, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Gedanken habt, wenn euch Sachen gefallen haben, wenn euch Sachen nicht gefallen haben. Kleiner Ausblick für eine der nächsten Folgen. Wahrscheinlich für die nächste Folge White Lotus endet. Nächste Woche kommt die letzte Folge der dritten Staffel White Lotus. Und ich glaube, wir werden nicht drum rumkommen, darüber zu sprechen. Ich habe eine Menge Ideen. Ich habe eine Menge Gedanken. Das ist der Sophie Passmann-Podcast gewesen. Das hätte ich nicht sagen sollen. Das war, I panicked. Das war mein Podcast. Das ist auch keine coole Sache. Danke fürs Einschalten. Abonniert den doch gerne. Guckt ihn bei YouTube. Empfehlt ihn weiter. Abonniert die Glocke, wie ein sehr weiser Mann damals 2023 sagte. Ciao. Der Sophie Passmann Podcast ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt und als Videopodcast bei YouTube. Damit ihr keine Folgen verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, you know the drill. Bis nächste Woche. Hallo, ich bin Sophie Passmann und ich habe einen neuen Podcast, der jetzt schon draußen ist. Der heißt der Sophie Passmann Podcast. Über den Namen können wir dann gerne in der ersten Folge sprechen. Es geht in dem Podcast um alles, über das ich reden möchte. Es ist im Grunde ein Laber-Podcast mit mir selbst und mit euch, weil ihr seid der andere Teil des Laber-Podcasts. Ich spreche über Sachen, die im Internet passiert sind diese Woche. Vielleicht Serien, die ich empfehlen möchte oder Bücher. Sachen, die ihr mir geschickt habt. Einfach das, was bei mir so passiert ist und was mich berührt und bewegt hat. Und ich freue mich, wenn ihr jetzt reinschaltet. Oder auch wann anders. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge und es gibt den Podcast auch als Videoshow bei YouTube. Der Sophie Passmann Podcast, habe ich schon gesagt. Ich sag's nochmal, weil es so sympathisch ist, wenn Leute ihren eigenen Namen sagen.